SRF 3.
Die andere Presseschau. Here comes science at its best, lebensnah und gar nicht abgehoben.
Die Bewohner der oberen Stockwerke eines Hauses leben im Schnitt länger als ihre Nachbarn im Parterre. Dies ergab eine Studie der Universität Bern. Die Forscher vermuten soziale Unterschiede als Grund für das unterschiedliche Sterberisiko. Allerdings sterben in den oberen Stockwerken mehr Menschen durch Sprünge aus großer Höhe.
Warum das allerdings so ist, soll allerdings eine Nachfolgestudie klären. Zunächst aber noch zu einer anderen bereits vorliegenden Berner Studie.
Das Leben in einem Quartier mit vielen Bars und Restaurants kann die Gesundheit gefährden. Dies haben Epidemiologen des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern in einer Studie gezeigt. Das Risiko, an alkoholbedingten Krankheiten zu sterben, steigt mit zunehmender Dichte von Lokalen um den Wohnort.
Allerdings sinkt die Chance zu verdursten. Wenn Sie hingegen in der Nähe eines fließenden Gewässers wohnen, steigt das Risiko zu ertrinken, selbst wenn man bereits fast verdurstet ist. Und die Universität Ulm gibt bekannt:
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind häufiger zuckerkrank.
Sie wohnen mit ziemlicher Sicherheit falsch. Und zum Schluss noch dies:
Europäer sollen bis zum Jahr 2020 im Schnitt 2 Jahre älter werden als heute und damit zusätzliche gesunde Lebensjahre gewinnen. Das ist das klare und ehrgeizige Ziel des EU-Projekts MOPACT, Mobilizing the Potential of Active Aging in Europe. Mit dem Schwerpunkt Wohnungswesen bearbeiten Forscher der Ruhr-Universität Bochum in dem fachübergreifenden Projekt einen entscheidenden Aspekt für ein zufriedenes Leben im Alter.
Man könnte Alterssiedlungen bauen, die erst im 10. Stock beginnen, fern von Bars und Flüssen und mit Fenstern, die sich nicht öffnen lassen. Willkommen wieder zu unserer beliebten Rubrik.
Glocke meldet.
Heute an
Bastien Giraud, grüner Nachäffer. Werter Bastien Giraud, nur gut, dass wir Sie haben, den grünen Verbotstüftler aus Zürich-Wierdikon.
Das ist jetzt natürlich mindestens ironisch, wenn nicht gar sarkastisch gemeint.
Alles, was an Lebenslust erinnert, soll verboten werden. Rauchen, Zigarettenautomaten auch, Werbung für Alkoholikas an Sonnenschirmen.
Muss es nicht Alkoholikas an Sonnenschirmens heißen? Denn wenn schon, denn schon.
Dem Blick soll ein Quotenpenisträger als Pin-Up-Boy befohlen werden. Dem Laubbläser droht das völlige Aus.
Eben alles, was an Lebenslust erinnert.
Ein Vespa-Verbot wird diskutiert. Zudem eine Strafsteuer für Konfessionslose. Deutsche Grüne fordern staatlich geförderte Homopropaganda von der Kindheit bis zum Alter und ein Adoptionsrecht für Polygamisten. Nun dachten Sie sich, Herr Giraud, es muss doch noch sinnlosere Verbote geben. Und sie haben etwas gefunden. Sie fordern eine Zwangsgebühr für schnell kaputtgehende Elektrogeräte, die wo repariert werden sollen? Genau, in staatlich geförderten Reparaturbetrieben. Dilettantenpolitik und lustfeindlich dazu. Wo bleibt die Lebensfreude?
Die geht mit der Reparatur kaputt. Darum würde ich mir nie einen elektrischen Laubbläser kaufen, sondern einen, den ich lustvoll mit Diesel betanken kann. Und die Nachbarn dürfen darauf hoffen, dass er schnell kaputt geht.
Beinahe hätte die Welt auf Songs wie I Got You, Babe verzichten müssen. Cher hätte nämlich abgetrieben werden sollen, wie die Mutter der 66-Jährigen im US-TV enthüllte.
Und die Grundversicherung hätte das auch noch bezahlen müssen. Themenwechsel. Wir kommen zur 20-Minuten-Rubrik.
Lieber viel Geld.
Frage.
Warum sind Kinderlose immer im Nachteil? Mich ärgert, dass Mütter bezahlten Mutterschaftsurlaub bekommen und Eltern Kinderzulagen kriegen. Was hab ich davon?
Zum Beispiel Songs wie I Got You, Babe. Wir bleiben beim Thema Elternschaft.
Die Beziehungen von Vätern zu ihren Kindern im Teenageralter sind offenbar stark von der Art ihres früheren Kinderwunsches geprägt. Je bewusster dieser ausfiel, desto stärker engagieren sich die Väter im Alltag für ihre Kinder. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Zentrums Gender Studies der Universität Basel.
Die Überraschung war entsprechend groß. Bei wem die Überraschung am größten war, soll eine Nachfolgestudie herausfinden. Und zum Schluss noch diese Neuigkeit aus der Wissenschaft.
Der Verlust eines Kindes führt bei Eltern nicht nur zu tiefer Trauer, sondern oft auch zu einem geringeren Einkommen und langfristigem Arbeitsplatzverlust. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Mannheimer Wirtschaftswissenschaftlers Professor Gerhard J. van den Berg.
When the worst comes to the worst. Joch Heidrasser.
Endlich ist Sommer. Nun trimmen viele ihre Figur mit Crash-Diäten in Form. Spezialisten warnen jedoch davor.
Sie raten vielmehr zur Ganzkörperverschleierung. Experten sind unterdessen entsetzt. Sie erinnern sich.
Heer Bruck, St. Gallen. Zwei somalische Mädchen wurden vom Schulunterricht ausgeschlossen, weil sie mit einem Kopftuch erschienen waren. Denn an der Primarschule in Heer Bruck gilt ein Kopftuchverbot.
Das Tolle an der Maßnahme ist, dass die Mädels für einmal ganz legal gemobbt werden konnten. Und inzwischen dürfen die beiden das Kopftuch auch wieder tragen, jedenfalls so lange, bis das Bundesgericht höchstpersönlich über die Angelegenheit entschieden hat. Zum heißen Thema Kopftuch in der Schule, der Leserbrief.
Könnte es nicht sein, dass dieses Kopftuch ein kleines, hinübergerettetes Stück Wurzel bedeutet? Meine Schlussfolgerung als Mensch- und Integrationslehrperson jedenfalls ist, wer noch Wurzeln hat, kann überall wachsen, falls man diese Menschen denn lässt und sie auf einen guten Boden treffen.
Vorher aber gibt es zur Warnung erstmal einen Schuss vor die Wurzel und dann werden sie eingetopft. Wir bleiben bei den Bildungsthemen.
Lehrerin und Berner SVP-Großrätin Sabina Geisbühler spielte ihren Schülern verschiedene Nationalhymnen ab. Die italienische erkannten fast alle auf Anhieb. Hingegen unsere Schweizer Hymne konnte kaum jemand identifizieren. Deshalb hat Geisbühler eine Motion im Grossen Rat des Kantons Bern eingereicht. Darin fordert sie ein Gesetz, das Primarschulen verpflichtet, den Kindern Melodie und Text des Schweizer Psalms beizubringen.
Auf dass den Kleinen viele kleine Würzelchen wachsen. Sie haben es sicherlich vernommen.
Agenten der CIA haben sich bei einer Operation in der Schweiz offenbar mit höchst heiklen Methoden einen Banker gefügig gemacht. Dies berichtet Whistleblower Edward Snowden, der wegen dieser Beobachtungen den US-Spionageskandal ins Rollen brachte. Die CIA-Methoden haben die Schweizer Politiker alarmiert. Sie fordern, der Nachrichtendienst des Bundes solle Telefone abhören oder Wanzen anbringen dürfen, um ausländische Agenten in Schach zu halten.
Denn mehr vom Gleichen hilft immer. Ins Inland, sofern es sinnvoll ist, diese altmodische Kategorie überhaupt noch zu verwenden.
Bern. Zwei nigerianische Drogenfahnder begleiteten die Kapo auf Patrouille.
Das Interview.
Seit einer Woche streifen sie als Austauschpolizist durch Bern. Was hat sie am meisten überrascht? David Kumci, hier läuft sogar der Polizeikommandant ohne Bodyguards durch die Straßen und hält seinen Regenschirm selber. Das ist in Nigeria undenkbar.
Allerdings regnet es vielleicht in Nigeria auch weniger als in Bern.
Und wie gut macht die Berner Polizei ihre Arbeit? In Nigeria greifen wir viel härter durch. Wenn wir einen Dealer sehen, verhaften wir ihn und durchsuchen sein Haus. Sonst würde Europa mit Drogen geflutet. Die Schweizer müssen sich hingegen erst einen Durchsuchungsbefehl beim Gericht beschaffen.
Wegen dieser Kuscheljustiz und diesem Rechtsstaatsgesäusel haben wir ja die ganzen Probleme. Und wem das nicht passt, der soll nach Nigeria gehen.
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat sein ganzes Leben unter Kontrolle, auch sein Sexleben. Laut Ehevertrag muss er eine Nacht pro Woche mit seiner Ehefrau Priscilla verbringen. Offenbar führen der Facebook-Gründer und seine Ehefrau Priscilla ein geregeltes Eheleben. Wie die New York Daily News berichtet, soll das Paar vor der Heirat einen Ehevertrag unterschrieben haben, in dem sogar das Thema Sex ausführlich behandelt ist. Mark Zuckerberg und seine College-Liebe Priscilla müssen mindestens eine gemeinsame Nacht pro Woche miteinander verbringen, heißt es angeblich im Vertrag.
Angeblich sei das ziemlich offenbar, vermutet augenscheinlich ein Insider von 20 Minuten. Themenwechsel. Darüber diskutiert jetzt die ganze Schweiz.
Wie gefährlich ist Oralsex?
Sie erinnern sich?
Michael Douglas schockt mit seinen Krebsaussagen. Blick erklärt die Risiken von Cunnilingus und Fellatio und wie sie sich schützen können.
Zunge abschneiden? Vergleiche dazu Elias Canetti, die gerettete Zunge. Auch 20 Minuten weiß Rats.
Wer sich als Mann beim Oralverkehr schützen will, der kann in der Apotheke Lecktüchlein, im Fachjargon
Leckerol,
Dentaldams genannt, kaufen. Dieses Tüchlein legt man über jene Körperstellen, die man aus Sicherheitsgründen bedecken,
respektive belecken
möchte, sagt die Zürcher Kondomeria-Beraterin Ramona Sujata.
Aber auf keinen Fall inhalieren, Erstickungsgefahr. Dazu die große
Umfrage. Haben Sie schon mal ein Lecktüchlein verwendet? Stimmen Sie ab auf 20minuten.ch.
Ach, leckt mich. Experten sind entsetzt oder was sie sonst halt so sind.
Ein britischer Kondomvertrieb schockte mit einer Studie. Das männliche Geschlechtsorgan werde immer kleiner.
Besonders, wenn die Erektion nachlässt.
Die Firma kam zu diesem Schluss, weil die Größe der bestellten Pariser seit 10 Jahren dramatisch zurückgegangen war. Gemessen in erigiertem Zustand seien Penisse im Durchschnitt von 15,4 auf 12,95 cm geschrumpft, Blick am Abend berichtete.
Hochgerechnet auf die nächsten 70 Jahre verschwindet der Penis als solcher also ganz. Chance oder Risiko? Themenwechsel.
Der Schönheitschirurg macht auch vor der männlichen Intimzone keinen Halt.
Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da. Und vor allem Konrad, hör, lutsche nicht am Pimmel mehr. Denn der Chirurg mit der Schere kommt sonst ganz geschwind daher. Und den Schniegel schneidet er ab, als ob Papier es wäre.
Die Nachfrage im Bereich der Intimchirurgie wächst gerade bei Männern sehr stark, sagt Daniel Kisch, 56, vom Ästhetikcenter in Zürich zu Blick am Abend.
Sie wächst etwa in gleichem Maße, wie der Penis schrumpft. Ist ja auch eigentlich logisch.
In den letzten Monaten hatten wir vermehrt Anfragen für eine Penisverlängerung.
Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs, das Interview.
Caroline Fuchs, 32, Blick am Abend Psychologin. Viele Männer haben gewaltige Illusionen und vermiesen sich mit Größenfantasien den Sex. Deshalb fängt die Lösung des Problems in der Regel im Kopf an und nicht zwischen den Beinen.
Neuerdings wollen sich viele Männer darum den Kopf vergrößern lassen. Was ganz anderes.
Seit der Steinzeit verändert sich das Aussehen der Menschen, passt sich den Bedürfnissen der Natur an. Und die Evolution geht weiter. Erstmals wagen der amerikanische Genforscher Alan Kwan und der Künstler Nicolai Lam einen Blick in die Zukunft. Lam zeigt mit Computersimulationen, wie wir in 100.000 Jahren aussehen. Großer Kopf, großes Hirn, dunklere Haut und Glubschaugen. Die großen Augen machen Sinn, weil die Menschen andere Planeten bevölkern und an dunkleren Orten leben werden, weiter weg von der Sonne.
Da kann die Evolution mit den Vorbereitungen gar nicht früh genug anfangen. Denn wie schon Darwin wusste, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und zum Schluss noch dies.
Die meisten Vogelmännchen besitzen nur einen rudimentären Penis. Nun haben US-Forscher herausgefunden, warum dem so ist. Früh in der Embryonalentwicklung wächst den männlichen Jungvögeln erstmal ein Penis, doch schon ab dem 9. Tag beginnt er zu schrumpfen. Vogelmännchen begatten ihre Partnerinnen übrigens, indem sie ihre Kloake fest an diejenige des Weibchens pressen, ein Kloakenkuss.
Das ist also das Nächste, was uns erwartet. Und an dunklen Orten macht das ja auch durchaus Sinn.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.